Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute zu einer, möchte ich mal sagen, Sonderausgabe von Deutsch-Arabisch. Denn heute werden wir über ein sehr sensibles Thema, aber auch wichtiges sprechen, nämlich über Trauma, über Sucht, die bei einer gezielten Gruppe, und zwar bei geflüchteten Menschen. Heute habe ich zu Gast, und ich bin auch sehr dankbar dafür, Herr Professor Dr. Ingo Schäfer. Ich habe hier vor mir was vorbereitet, was dieser Mann alles kann und macht. Und ich habe so einen langen Lebenslauf, sodass, wenn ich das alles jetzt hier raushaue, ich glaube, den ganzen Podcast, die Zeit von dem ganzen Podcast wegnimmt. Daher, ja, ich würde direkt sagen, vielen Dank, dass du die Einladung angenommen hast und schön, dass du mit dabei bist.
Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Vielen, vielen Dank. Wir haben uns auch geeinigt, dass ich dich duzen kann. Deswegen, ich fange mit du. Und Ingo, damit wir nicht so viel um den heißen Brei herumreden, stell dir vor, du bist auf einer Grillparty und jemand kommt auf dich zu und sagt: Hey, wer bist du? Und was machst du? Wie stellst du dich und dein Projekt in Kürze vor?
Ja, ich würde vielleicht sagen, dass ich Arzt bin, Psychiater, auch Psychotherapeut und dass ich mit Menschen arbeite, die schlimme Dinge erlebt haben. Das ist einer meiner Schwerpunkte. Ein anderer ist der Bereich süchtiges Verhalten, Probleme mit Substanzen. Und ganz oft arbeite ich eben auch an der Schnittstelle von beidem, weil einfach die Erfahrung zeigt, dass Menschen, die vielleicht auch zu viel konsumieren, nicht selten eben auch Belastungen mitbringen. Und was ich mache, ist, dass wir versuchen, Menschen, in diesem Fall geflüchteten Menschen, mit dieser Problematik zu helfen.
Wunderbar. Und wenn wir jetzt direkt da rein in diesem Thema einsteigen, du bist ja in diesem Thema, wie du sagtest, schon jahrelang, über 10 Jahre. Wie lange ungefähr machst du das schon?
Also mit geflüchteten Menschen arbeiten wir jetzt ein paar Jahre, aber in diesem Bereich
Allgemein.
Trauma und Sucht allgemein 10, 15 Jahre tatsächlich.
Genau, also Sie haben schon oder du hast schon sehr, sehr viele Erfahrungswerte gesammelt in deinen Laufbahn und dann kam die Idee, mit Geflüchteten zu arbeiten, was natürlich eine krasse Herausforderung ist, da sie aus verschiedensten Ländern kommen, ganz andere Sprachen sprechen und andere auch, möchte ich mal sagen, Mentalität und Kulturen haben. Wie kamst du auf die Idee, das zu machen? Weil ich glaube, es ist schon an sich schwer, mit Menschen, die die gleiche Sprache, die gleiche Mentalität und so weiter und so fort zu arbeiten. Wie wäre es dann mit Menschen, mit denen du sogar nicht kommunizieren kannst?
Ja, also man kann ja kommunizieren mit SprachmittlerInnen und aber du hast natürlich völlig recht. Das ist nochmal eine besondere Perspektive. Und doch ist sie nicht ganz so unvertraut. Wir haben in dem Institut, für das ich verantwortlich bin, schon ein paar Projekte auch früher in dem Bereich Interkulturalität gemacht. Das waren keine Traumaprojekte, aber wir haben natürlich auch da schon uns damit befasst, wie zum Beispiel Suchtprobleme von Menschen in anderen Kulturen wahrgenommen werden. Also da gab es auch schon ein paar Vorerfahrungen. Und wenn man in diesem Bereich Trauma was macht, und da bin ich eben auch gut vernetzt, kenne viele Leute in Deutschland, dann hat man auch schon früher sehr schnell mit der Thematik Flüchtlinge zu tun gehabt. Ich selber in der Praxis eben auch, aber jetzt noch viel mehr.
Und kurz, wie du dann auf die Idee kamst, beziehungsweise wie sah es dann aus? Habt ihr gesagt, okay, das ist eine krasse Herausforderung, wir müssen das machen. Was war eure Warum? warum ihr das so machen wollt.
Also es war tatsächlich, wie bei so vielen Leuten, ein bisschen in dieser Zeit geboren, als sehr viele Menschen nach Deutschland gekommen sind, so zwischen 2015 und 2018. Und es kam auch so eins zum anderen. In der Zeit gab es dann eine Ausschreibung vom Forschungsministerium für psychische Gesundheit bei Geflüchteten. Und da haben wir uns dann drauf beworben. Da haben wir gedacht, das ist genau, was wir eigentlich brauchen, eine Möglichkeit, auch Projekte jetzt zu machen, und haben uns drauf beworben und zusammen auch mit anderen Forschungsverbünden, wir sind ja auch ein Forschungsverbund zu dem Thema, wurden wir sozusagen genommen, durften unser Projekt jetzt realisieren. Und das war so ein bisschen die Möglichkeit, die sich da auch bot.
Ingo, nimm uns doch mit und erzähl uns, wie ein Betroffener in diesem Prozess dieser Therapie durchlaufen soll. Wie macht ihr das?
Also dieser Forschungsverbund, dieses Forschungsnetzwerk, von dem ich gerade schon sprach, das hat mehrere Projekte. Und wenn es um die Behandlung geht, dann ist es ein spezielleres Projekt nochmal, wo es um Gruppen geht. Menschen, die Ähnliches erlebt haben, die ähnliche Probleme auch im Alltag haben, zu treffen und mit diesen gemeinsam in kleinen Gruppen Strategien zu lernen, wie man anders mit belastenden Gefühlen umgehen kann. Das ist ja oft so an der Wurzel, dass die Leute verständlicherweise sehr belastet sind, vielleicht Erinnerungen haben, die sie quälen, Ängste haben, Schlafstörungen haben, und dass das bei vielen auch dazu beiträgt, dass sie dann, wenn sie Substanzen konsumieren, vielleicht auch irgendwann zu viel konsumieren. Und in dieser Gruppe sitzen dann Leute, denen es allen so geht. Das ist eben kein seltenes Problem. Und das ist auch schon, hat auch schon eine heilende Kraft, zu sehen, ich bin nicht schlecht oder ein Versager, weil es bei mir so einen Verlauf genommen hat, sondern das geht oft in diese Richtung und geht anderen auch so. Das ist schon mal eine wichtige Komponente, glaube ich. Und das andere ist dann sehr konkret auch, Tipps zu kriegen und Möglichkeiten zu lernen, wie ich im Alltag eben anders mit diesen Belastungen umgehen kann. Und dann nach und nach auch die Substanzen wirklich ihren Wert für mich vielleicht verlieren. So, das ist die Idee.
Jetzt in Bezug auf die Therapie, jetzt haben wir ja, wenn wir jetzt über Geflüchteten reden, wir haben ja eine große Welle erlebt hier in Deutschland, wo Hunderte Tausend von Menschen die Flucht hinter sich haben und auch ein neues Leben hier in Deutschland anfangen wollen, aber sehr, sehr stark belastet von dieser Flucht. Viele von denen haben auch posttraumatische Störungen, die sie aber verdrängen. Und die wissen nicht, was mit denen los ist, warum die Lustlosigkeit haben, warum die keine Mühe sich geben können, warum die sich so quasi nicht anpassen oder integrieren können und so weiter. In diesem Bezug, wie nehmen Sie das wahr eigentlich? Und was könnte man machen, um diese Menschen doch zu erreichen und denen zu sagen, es ist doch eine vorübergehende Zeit und das kann nur besser werden?
Ja, also ich glaube eben, dass wir dafür schon ganz gute Mittel haben. Dass es aber auch verständlicherweise nicht immer einfach ist für Betroffene, sich darauf einzulassen. Das ist vielleicht fremd, ne? Das ist sehr deutsch oder europäisch, die Idee, sich mit jemand hinzusetzen und über die eigenen Probleme zu sprechen. Das ist vielleicht erstmal ganz fremd oder macht selber schon wieder Angst. Und ich glaube, dass wir da Wege finden müssen, wie Betroffene auch Vertrauen fassen können und diese Hilfen annehmen. Weil die Möglichkeiten, das zeigen uns eben auch Studien, dass solche Therapien wirklich wirksam helfen, die sind sehr gut. Aber ich glaube, es geht nicht nur um die Therapie selber, es geht auch darum, Wege zu finden, wie Leute sie wirklich nutzen können, ohne dass es als fremd oder Bedrohung wahrgenommen wird oder so.
Ja, ich selber als auch selber Geflüchteter, der aus einem anderen Kulturkreis kommt, wo quasi Psychiatrie oder Psychologe an sich als oder wenn man quasi diese Beratung aufsuchen will und sich psychisch behandeln lässt, als Verrückter, so als in ja. Anführungsstrichen als Verrückter wahrgenommen wird. Wie könnte man da deiner Meinung nach etwas tun, um diese Hürde, dieses Hindernis komplett aus der Welt zu schaffen?
Also das hoffen wir ja selber auch zu lernen von den Menschen, die zu uns kommen. Du stellst eine Frage, die kann ich dir kaum beantworten. Ich glaube, das ist wirklich eine schwierige Frage. Eine Möglichkeit ist vielleicht eben, dass wir die Art, wie wir diese Hilfen anbieten, verändern. Dass wir also nicht erwarten, die Leute kommen ins psychiatrische Krankenhaus oder so, sondern über Peers, Leute, die sie kennen, denen sie vertrauen, aufsuchend, sagt man dann ja, ne, diese Hilfen in Unterkünfte zu bringen oder wo Menschen leben. Also die Art, wie wir sie zu den Leuten bringen. Und vielleicht geht es auch um Kennenlernen, um Aufklärung, so was wir beide gerade machen, drüber reden, sehen, dass das Möglichkeiten sind, die sind vielleicht erstmal in der Kultur so nicht verankert. Da ist Psychiatrie eher stigmatisiert. Aber dass es hier vielleicht anders ist und dass man tatsächlich da auch profitieren kann. So.
Man muss ganz klar sagen, auch dass hier in Deutschland, auch in der deutschen Mentalität, auch ein bisschen komisch angesehen wird, wenn man zu Psychologen hin und wieder mal geht. Es gibt sehr viele Menschen wohl, die sagen, was ist das? Weil die sich mit deren Psyche noch nie so auseinandergesetzt haben. Stimmst du mir zu?
Ja, würde ich, genau. Also ich denke schon, dass es auch hier natürlich solche Vorbehalte gibt. Und wir haben auch bei Menschen, die in Hamburg groß geworden sind, aber Probleme mit Trauma und Sucht haben, in früheren Jahren, wenn wir Projekte gemacht haben, haben wir genauso überlegt, eben nicht in der psychiatrischen Klinik das anzubieten, weil natürlich auch in Deutschland für die Leute Psychiatrie ein bisschen immer zusammenhängt mit Verrücktsein oder so, ne? Klar, also das gibt es hier und ich glaube, das ist dann eben noch viel stärker, wenn in anderen Kulturen solche Stigmatisierungen noch stärker sind. Ja. Aber wie man das überwinden kann, ist eine der wichtigsten Fragen und da haben wir noch keine abschließende Antwort drauf. Das hoffen wir wirklich auch aus den Projekten ein bisschen zu lernen.
Ja, verstehe.
Hast du eine Antwort für mich?
Das ist tatsächlich, also während ich jetzt dir die Antwort bzw. die Frage gestellt habe, habe ich mich gefragt, wie könnte der ideale Ablauf sein, um Menschen wirklich sich von alleine melden zu lassen? Das ist verdammt schwer, weil es ist immer psychologisch behandelt, sehr stark mit Verrücktsein verbunden. Wieso auch immer das so wirklich entstanden ist, aber ich glaube, wir müssen ganz so quasi am Anfang beginnen, wo man, möchte ich mal sagen, wo man an seinem Mindset arbeitet und sagt, wenn du diese Hilfe in Anspruch nimmst, was dir auch sogar kostenlos zur Verfügung steht, was woanders auch sehr viel kostet, es ist keine Schande, kein Problem. Keiner wird über dich lachen und sagen, das ist, du bist verrückt, sondern...
Ja, ich würde sogar noch weitergehen. Es ist sogar eine Stärke. Ja. Es ist eine Stärke, wenn man das so Schicksal selber in die Hand nimmt und sich Hilfen organisiert, die einen weiterbringen. Das haben die Menschen ja in vielen anderen Situationen auch gemacht. Ja. Sie haben sich entschieden zu flüchten. Sie haben sich hier ganz viele Herausforderungen gemeistert. Und es war immer wieder die eigene Initiative gefragt. Sonst hätten es die Leute gar nicht geschafft. Ja. Und hier ist auch die eigene Initiative gefragt, Dinge in Anspruch zu nehmen, die dafür sorgen, dass es einem besser geht. Ich finde, das ist eine Stärke.
Ja,
so, absolut. Keine Schande.
Absolut, absolut. Kommen tatsächlich Freiwillige zur Therapie so von alleine, sagen, ich bin's?
Also das ist eine allgemeine Erfahrung in dem ganzen Bereich Trauma und Flucht oder psychische Beschwerden und geflüchtete Menschen, dass meistens irgendwie andere noch dazu beitragen. Also dass Betreuer oder Sozialpädagogen hier oder Verwandte oder Freunde die Leute ermutigen. Und es ist, ich meine, das hängt ja damit zusammen, was wir gerade besprochen haben, dass es seltener ist, dass die Leute jetzt einen Flyer sehen oder jetzt hier vielleicht einen Podcast hören oder so. Wobei das ja eigentlich genau das Wertvolle wäre, wenn sie von uns erfahren und dann sich trauen, selber diesen Schritt zu machen, anzurufen. Im Moment ist es noch verhältnismäßig selten.
Du hast ja gesagt in dem Vorgespräch, dass ihr euch jetzt erstmal nur auf Männer spezialisiert habt. Gibt es auch in der Richtung etwas für Frauen, beziehungsweise plant ihr auch etwas für Frauen in der nahen Zukunft oder wie sieht es aus?
Also, dass es im Moment nur Männer sind, hängt damit zusammen, dass in diesem Projekt wir sozusagen eine Strategie finden mussten, wie man das aufbauen kann. Und es ist schon eine Erfahrung, und das gilt auch für Leute aus Deutschland genauso, dass sich in gemischten Gruppen die Leute meistens schlechter öffnen können. Also, wenn Frauen daneben sitzen, ist es für Männer schwieriger, für Frauen schwieriger und so. Also, es geht um eher gleichgeschlechtliche Gruppen. Und es gibt schlichtweg viel mehr männliche Geflüchtete, die auch Suchtprobleme haben. Das heißt nicht, dass es nicht auch Frauen gibt in genau derselben Situation. Aber wir haben aus dem Grund, weil es einfach besser umsetzbar ist, jetzt erstmal mit Männergruppen angefangen. Was wir untersuchen, dieses, ich nenne es mal Trainingsprogramm, ne? Es ist eine Art Trainingsprogramm, wo man lernt, andere Strategien zu lernen, im Alltag klarzukommen. Wirkt natürlich genauso bei Frauen. Also man kann es genauso Frauen anbieten. Aber im Moment in dieser Studie ist es eben für Männer.
Jetzt habt ihr bestimmt, also das Projekt offiziell ist 2019 an den Markt gekommen und seitdem und bis jetzt, welche Traumasarten haben die Betroffene so mitgebracht? Was ist
Ja,
dir am meisten so aufgefallen?
also es geht natürlich ganz viel um Krieg und Terror. So. Also die Menschen, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, es geht ja nicht nur um Geschlecht, es geht auch um Sprache. Also es müssen ja auch gleichmäßig besetzte Gruppen sein, was die Sprache angeht. Man kriegt das vielleicht noch hin, zwei Dolmetscher in einer Therapie oder einem Training zu haben. Aber eigentlich ist besser nur eine Sprache. Findet Dolmetscher gestützt statt. Therapeut, Therapeutinnen sprechen Deutsch. Das wird von Dolmetschern übersetzt. Und da haben wir uns eben auch konzentriert auf Menschen, die Dari-Farsi sprechen oder Arabisch. Also es gibt arabische Gruppen und Dari-Farsi-Gruppen. Und jetzt kann man sich überlegen, wo die meisten Menschen herkommen, die diese Sprachen sprechen. Und das sind Länder, wo Krieg ist und wo Terror herrscht. Und das dementsprechend auch sind die häufigsten Traumaarten. Natürlich haben viele Menschen auch davor schon Dinge erlebt. Wir haben auch Menschen bei uns, die Gewalt in der Kindheit erlebt haben, in der Familie. Das kommt oft noch dazu, oder auch nicht. Also das gibt da verschiedene Varianten. Aber oft geht es um schlimme Erlebnisse, die mit Krieg zusammenhängen.
Ingo, wir haben jetzt über Traumas gesprochen. Wie ist das in dem Bereich Sucht? Gibt es da auch viel Bedarf, beziehungsweise melden sich Menschen oder gibt es Erfolgsstories, wo Menschen wirklich diesen Entzug hinter sich haben?
Natürlich, also natürlich gibt es solche Erfolgsstories, ganz viele auch. Die Herausforderung ist ein bisschen, das dann auch aufrecht zu erhalten, das ist auch klar. Also wenn ich einmal wirklich ja, deutliche Suchtprobleme entwickelt habe, dann ist es ja auch längerfristig nicht ganz einfach, mit Substanzen klarzukommen oder eben ohne Substanzen klarzukommen. Aber natürlich gibt es Erfolgsstories, keine Frage.
Und also jetzt natürlich, wir sprechen speziell über Geflüchtete und also Sucht bei Geflüchteten. Über welchen Suchtvarianten sprechen wir hier? Sprechen wir über Alkohol? Sprechen wir über Drogen? Was ist da?
Ja, sowohl als auch eigentlich alles, was verfügbar ist. Das ist ja auch nur normal. Also konsumiert wird, was man bekommt. Und man bekommt ja in Deutschland sehr leicht Alkohol an jeder Tankstelle. Und man bekommt auch Drogen natürlich relativ leicht. Cannabis, Kokain, Speed. Es geht auch manchmal um verschriebene Medikamente. Da haben manchmal auch Ärztinnen und Ärzte, die es eigentlich sozusagen gut meinen, den Leuten was aufgeschrieben, was aber abhängig macht, Schlafmittel und so weiter. Aber das Häufigste ist sicher Alkohol, Cannabis und Stimulantien, Speed,
Okay.
Kokain.
Wenn wir jetzt über einen speziellen Fall sprechen, und es gibt immer so eine Ursache. Wir behandeln ja die Symptome, indem wir diesen Entzug machen und dann versuchen wir, diese Menschen von den Drogen, von diesen rauschenden Mitteln abzubringen. Aber was ist dann die meisten Ursachen für Suchtprobleme bei Geflüchteten jetzt speziell?
Also generell bei Sucht, das ist ja eigentlich ganz spannend, die Frage so, ne? Da gibt es ja verschiedene Komponenten und es gibt klar eine biologische Komponente. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die auch aus genetischer Perspektive ein höheres Risiko haben, wenn sie regelmäßig Substanzen konsumieren, auch eine Abhängigkeit zu entwickeln. Ist übrigens auch wichtig, zur Entstigmatisierung, ne? Also es gibt auch einfach Mechanismen, da haben die Leute vielleicht, können sie gar nichts dafür, so. Und das andere ist, dass es natürlich so Faktoren gibt wie Wirkung der Substanz in Richtung Stressreduktion, Schlafverbesserung, endlich mal gute Gefühle haben oder sich anderen nahe fühlen, mit Kumpels Spaß haben. Und bei der Gruppe, über die wir sprechen, ist die zweite Gruppe von Faktoren natürlich aus meiner Sicht die entscheidendere, dass geflüchtete Menschen häufig so vielen Belastungen ausgesetzt sind. Und natürlich geht es nicht nur um Herkunftsland und Krieg, sondern es geht auch um Hiersein und Stressoren ausgesetzt zu sein, wie unklare Perspektive, dauernd Doppelbotschaften, sich vielleicht, du sollst dich integrieren, aber dann spürt man ganz oft wieder, man ist gar nicht nur erwünscht und na, ganz viel Stress im Alltag. Und ich glaube, dass das der wichtigste Faktor ist.
Ja. Was du als Fachmann, als Psychologe, Psychiater, was würdest du deinen Landsleute in diesem Bezug sagen? Gerade die, die sagen, das sind Steuergelder, die für unsere Straßen eher besser zu investieren sind, zu unseren Häusern, zu unserer Infrastruktur. Da werden Millionen von Euro in Menschen investiert, die eigentlich hier nicht leben sollen.
Also,
Und das, du weißt, dass diese Menschen auch tatsächlich gibt, ja. Und sowas habe ich auch öfters erlebt. Von daher, was würdest du
aber
denen sagen?
das ist eine andere Ebene. Also, das finde ich eine sehr grundsätzliche Ebene. Die hat gar nichts mehr mit dem Fachlichen jetzt zu tun und macht man Therapie und so, sondern das ist eine grundsätzliche Ebene des Menschenbildes und der Haltungen. Und natürlich gibt es leider Menschen, die da keine günstigen Haltungen haben. Und mit denen würde ich mich auch jederzeit streiten. Also, ne, Menschen sind Menschen. Und wer hier ist und Hilfe braucht, der soll sie bekommen. So.
Ich glaube,
Also, mir fällt gar kein besseres Argument ein. Also, das wäre für mich widersinnig, zu versuchen, jetzt zu argumentieren, so nach dem Motto, ich meine, sag du es mir, was man sonst sagen könnte.
Nee, in dem Fall möchte ich, das war schön, dass du quasi von deiner menschlichen Ebene was gegeben hast. Aber wenn wir wirklich von Fachmann, von professionellen Fachmann, wenn ich dich frage, wie würdest du argumentieren als Psychiater? Wie würdest du denen das nahebringen, dass es auch elementar wichtig für diese Menschen sind, dass sie psychisch auch behandelt werden und dass es doch ein sehr gut investiertes Geld ist?
Fällt mir wirklich schwer, weil genau diese Idee von Investment, ne, die hätte ich nicht. Das entspricht nicht meinem Menschenbild. Ich mache das nicht, weil dann kann man sagen, denen geht es dann besser, dann können die besser hier arbeiten oder sich integrieren. Auf die Ebene würde ich, das ist sehr persönlich, würde ich persönlich mich gar nicht begeben wollen. Das ist so wie, dann kann ja auch jemand kommen und sagen, warum behandelt ihr hier jemand, der chronisch psychisch krank ist, der doch gar keine Perspektiven mehr hat, wieder gesund zu werden? Auf so eine Diskussion würde ich mich auch nicht einlassen. Also man kommt für mich relativ schnell an diese Ebene, dass es ein Recht gibt, ein allgemeines Menschenrecht auch auf Gesundheit. Fertig. Und ich habe da leider keine besseren Argumente. Also
Also mir reicht es schon vollkommen. Ich hoffe, dass der ein oder andere, der uns auch vielleicht hört, sich ein bisschen auch überlegt und vielleicht auch irgendwann umdenkt und doch den Sinn dahinter versteht. Was ich noch fragen wollte, wie kann man euch am einfachsten erreichen? Wie habt ihr den Weg zu euch leichter gemacht, gerade wenn Menschen, würde ich mal sagen, nicht so gut Deutsch können? Wie können sie euch erreichen?
Also wir müssen vielleicht erstmal kurz festhalten, dass ja diese Trainings in sechs großen Städten in Deutschland angeboten werden, nämlich in Bremen, Hannover, Hamburg, Berlin, Frankfurt und München. Und das machen jeweils Suchthilfeträger aus der Region, Condrops heißen die in München und Therapiehilfe in Hamburg und so weiter. Und wir haben natürlich auch eine Website und wir haben Möglichkeiten, wo man einfach erstmal die Kontaktdaten findet, um sich selber zu melden. Wir haben aber vorhin ja schon gesagt, dass selber melden ist so eine Sache, das machen viele auch nicht. Und deswegen haben wir versucht, in all diesen Städten auch Leute zu engagieren, die im Projekt mitarbeiten, die Muttersprachler sind, die aus der Kultur kommen und die dann in Unterkünfte gehen und auf allen möglichen Wegen versuchen, unser Training bekannt zu machen. Und auch an Leute heranzukommen, sage ich mal, die es vielleicht brauchen könnten. Und das ist gar nicht so einfach. Das ist auch nachvollziehbar, ne? Die Leute haben auch Sorge, die denken dann, natürlich kann ich da Vertrauen fassen, habe ich Nachteile in meinem Asylverfahren, wenn deutlich wird, dass ich konsumiere, fliege ich aus der Unterkunft. Was ist der ganze Bereich mit Stigma? Wenn ich mich jetzt hier offenbare, denken alle, ich bin ein schwacher Mensch oder ich bin verrückt. Also das ist echt schwierig so. Und wir können nicht mehr machen, als versuchen, auch über die Netzwerke oder jetzt, ne, du sozusagen mit deinem Programm, also Netzwerke, die Leute vielleicht hören, die es betreffen könnte oder die andere kennen, die es betrifft, an die Leute ranzukommen. Und wir sind auch da natürlich dankbar für jeden weiteren Tipp und für Möglichkeiten. Insbesondere muss ich dazu sagen, in diesen Städten, weil da eben die Trainings dann auch laufen.
Ich als der Kontakt zwischen uns entstanden ist, habe ich gleich gesagt, klar, machen wir. Und ich finde das sehr, sehr sinnvoll, weil ich kenne sehr viele Freunde, die auch mitgeflüchtet sind und hier schon sehr viel, sehr viele Schwierigkeiten, würde ich mal jetzt beschönigen sagen, erlebt haben. Weil, wie du anfangs sagtest, Integration, Sprache lernen, Kultur, neue Menschen, neues Klima, neues Land und so weiter. Und ganz schnell ist man dann auch überfordert. Von daher, von meiner Seite aus, ich glaube, wenn ich könnte, würde ich auch gerne zu einem Psychologen gehen und mich auch mit ihm austauschen, weil ich finde, das gehört zu einer psychischen Pflege sozusagen. Weil nicht nur die körperliche Pflege ist wichtig, sondern auch die psychische. Ingo, ich danke dir vielmals und ich denke, dass ich hoffe auch, dass dieses Projekt auch so ein Stück weit zu Aufklärung sorgt und auch zu bessere Integration, besseres Zusammenleben auch weil im Endeffekt, wenn man psychisch auch stabil ist, dann kann man vieles im Leben schaffen. Oder?
Allerdings.
Genau. Und bevor wir abschließen, möchte ich von dir gerne wissen, was ist euer Ziel? Du hast mir in dem Vorgespräch gesagt, dass ihr ein fünfjähriges Projekt seid. Was ist euer Ziel bis Ende diesen 5 Jahren?
Also, ich habe vorhin ja auch schon gesagt, das sind verschiedene Projekte, dieses Netzwerk, und das Trainingsprojekt ist eines. Aber wir versuchen diese Problematik, Suchtprobleme bei Geflüchteten und wie können Betroffene passende Hilfen kriegen, auf verschiedenen Ebenen in diesen 5 Jahren anzugehen. Ein wichtiges, das findet man jetzt seit ein paar Tagen auch im App Store, ist zum Beispiel die App Be Prepared, wo man selber sich runterladen kann. Auch wenn man schon nur ein bisschen zu viel konsumiert vielleicht und mal ein bisschen checken will, hat man da Tagebücher und alles Mögliche. Eine super App,
Be Prepared. Wird auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt, damit man sich auch angucken kann.
Und dann gibt es auch noch Teilprojekte, die noch viel gezielter auf gute Praxis, kann man das nennen. Ne? Wo hat es schon geklappt, in welchen Regionen, dass gute Projekte aufgelegt wurden. Und das alles versuchen wir die nächsten 5 Jahre mit Volldampf voranzubringen. Es gibt auch demnächst eine eigene Website zu Flucht und Sucht bei der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, DHS, die dann dort über deren Website erreichbar sein wird, im Laufe des Jahres, sage ich mal. Und dann entsteht hoffentlich so ein Paket. So ein Paket, was in Deutschland die Suchthilfe stärken kann, sich auch mehr zuzutrauen, mit Geflüchteten zu arbeiten und umgekehrt vielleicht Betroffene besser erreichen kann. Das wäre unser Ziel.
Ja, ich hoffe, dass ihr auch eure Ziel erreicht und übertrifft. Was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, gibt es eigentlich, oder beziehungsweise um einfacher die Frage zu stellen, müssen die jeweiligen Betroffenen, die sich melden wollen, irgendwas an Kosten leisten?
Nein, überhaupt nicht. Ist völlig kostenfrei. Im Gegenteil, das darf man eigentlich nicht sagen, aber es ist ja eine Studie, das heißt, man füllt auch ein paar Fragebögen aus und da kriegt man sogar noch ein bisschen Aufwandsentschädigung so. Also wenn man sich entscheidet, wirklich so auch an der Studie teilzunehmen, aber das kostet nichts.
Okay, welche Voraussetzungen sollen diejenigen erfüllen, um dann in diesem Programm reinzupassen?
Also es geht um Männer, die aus diesen Sprachregionen, sage ich mal, kommen, arabischsprachig oder Dari-Farsi, die sich belastet fühlen, so im weitesten Sinne, und die das Gefühl haben, dass es mit Substanzen ein bisschen in eine Richtung gegangen ist, wo sie sich nicht mehr nur wohlfühlen. Das ist es. Und dann einfach Kontakt mit uns aufnehmen und wir würden dann alles Weitere natürlich auch erzählen und dann kann man sich kennenlernen ein bisschen und gucken, passt das? Und das ist völlig unverbindlich und kostet nichts.
Ingo, wie du weißt, hier Kontaktaufnahme, sich melden, dauert immer weil diese Menschen auch von Ausländerbehörde, von den Ämtern gewohnt sind, dass sich das alles so wirklich in die Länge zieht. Wie lange dauert von der Kontaktaufnahme zu dem ersten Gespräch?
Also Tage bis, ich kann das jetzt nicht für alle Zentren sagen, wie gut es dort insgesamt funktioniert, ne? Aber wir reden hier von 1, 2, 3 Wochen wahrscheinlich, bis sie spätestens was hören würden oder schon das Gespräch gehabt hätten.
Okay, also, man versucht dann zügig das Ganze
über die Bühne zu bringen. Ja.
Okay.
Also direkt, wir wollen direkt in Kontakt kommen.
Ja, sehr cool. Hast du noch eine Botschaft, was du noch hier in dem Podcast sagen willst und gerade an die Menschen, die ihr erreichen wollt?
Also ich glaube, wir haben schon viel gesagt. Es geht um ein bisschen Mut, das einfach mal zu probieren. Ich sehe das als eine Stärke. Du hast es auch schön gerade gesagt, ne? Sich mental gut aufstellen und auch da Fürsorge für sich, ne? Pflege, wenn man so will. Das ist einfach, glaube ich, ganz wichtig und keine Schande und eine gute Möglichkeit. Ich kann nur noch mal versuchen, dafür zu werben, dass die Leute sich melden.
Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Erfolg und vielen Dank auch für euren Einsatz. Und ich hoffe, dass ihr bald von sehr viele Menschen erreicht und für psychische stabile, geflüchtete Menschen sorgt, die auch dann im Umkehrschluss sich hier in diesem Land besser integrieren können und auch voran für sich auch vor allen Dingen und für den eigenen Erfolg auch vorankommen können.
Genau.
Ingo Schäfer.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank, liebe Leute. Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Alles, was wir besprochen haben, wird auch in den Shownotes verlinkt. Alle Telefonnummern, die natürlich auch auf die jeweiligen Sprachen sind, die sind auch schnell zu erreichen und auch natürlich Webseite und die App könnt ihr alles in den Shownotes finden. Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat. Macht's gut und ich sage jetzt Peace.
Das war's schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bis bald. كان معكم عامر في عربي ألماني. استنونا بالحلقات الجاية.